Ja, liebe Freunde, unser heutiges Thema über die Apokalypse der sogenannten Offenbarung des Johannes. Ein Werk, das monumental ist, kann man sagen, von einer ungeheuren Größe und Tiefe und das immer schon die Gemüter erregt hat zu allen Zeiten. Und ich vermute auch den Johannes selbst, als er das schauen durfte, denn er sah es ja und schilderte das Gesehene. Das erinnert kolossal an Swedenborg, der ja auch gesehen und gehört hatte und dieses Gesehene und Gehörte aufgeschrieben hat für uns. Swedenborg war der, na, kann man sagen, der Entschlüsseler dieser heiligen Schriften, die uns der Herr gegeben hat. Das war seine große Aufgabe, das Wort zu geben, den inneren Sinn des heiligen Wortes. Und der Johannes, der hat es verschlüsselt, so müsste man sagen. Er hat ein Buch geschrieben mit den berühmten 7 Siegeln. Das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Alles ist verschlossen wie mit 7 Siegeln. Und diese 7 Siegel, von denen ja auch dann in der Offenbarung die Rede ist, diese haben uns, und nicht uns, ich meine jetzt die Menschen, von jeher immer sehr beschäftigt. Und was mag dahinter stehen? Und ich will nur eingangs nochmal sagen, was ich ja auch schon in dem kleinen Programmheft geschrieben hatte, Swedenborgs Hinweis, dass ja schon zu allen Zeiten versucht wurde, diese Siegel aufzuschließen oder aufzubrechen und den inneren oder diesen geheimen, verborgenen Sinn zu erkunden. Aber Swedenborg sagt selber, wenn Sie nicht von den Entsprechungen wissen, dann lohnt es sich gar nicht. Also Sie sind nicht glaubhaft, so hat er sich ausgedrückt, die Ausleger. Und so ist es eigentlich bis zu der heutigen Zeit immer wieder versucht worden. Und die Apokalypse ist ja nach ihrem Wortsinn ein schreckliches Ereignis, ein Weltuntergang fast, kann man sagen. Und so sind die Menschen auch auf diesen Weltuntergang eingestellt, wenn sie die Apokalypse lesen und daran glauben. Nun, als Präambel gewisser Art oder als Überschrift über die Offenbarung oder als grundlegende Überlegung muss man sich klar machen, was will der Herr? Der Herr möchte den Menschen wiedergebären. Das heißt, er hat also in seinem Bestreben die Wiedergeburt des Menschen. Und alles, was er tut innerhalb der ganzen Schöpfung, läuft darauf hin, den Menschen umzubilden, zu einem neuen Menschen zu machen und ihn selig zu machen. Das hat ja auch Swedenborg in seinen Schriften immer wieder betont. Und das ganze große Rezept ist ja eigentlich, einen Engelshimmel aus dem Menschengeschlecht zu schaffen. Und so ist also der Herr keineswegs daran interessiert, als ein rächender Gott aufzutreten, wie es ja bis heute immer wieder vermutet wird und gelehrt wird, sondern er möchte als ein liebender Gott auftreten und seine Schäfchen zusammenholen und sie heimführen. Das sind natürlich zwei ganz große Gegensätze. Der rächende Gott, der jetzt Strafe fordert für die Übertretungen, die der Mensch immer wieder zu allen Zeiten gemacht hat, und darin sind wir nicht anders als die Menschen in anderen Jahrhunderten. Und der liebende Gott, der verzeihen möchte und heimholen möchte. Und wer die Neuoffenbarung gelesen hat, da sind wir ja alle, die wir hier sind, dann wissen wir von dieser großen Liebe, die der Vater uns gegenüber hegt. Und deshalb ist das Bild, das äußere Bild, das er in der Offenbarung zugrunde gelegt hat, ein falsches Bild oder ein Scheinbild. Das heißt, so wie es dort geschildert ist und die Schlüsse, die man aus dem Buchstabensinn schließen kann, die stimmen eben nicht im inneren Sinn. Trotzdem stimmt der innere Sinn mit den Buchstaben überein, das werden wir ja noch hören. Aber der Schluss, der aus dem Buchstabensinn gezogen wurde, ist ein falscher. Indem nämlich der schreckliche Gott avisiert wird, der seine Zornesschalen ausgießt, um die Menschen zu züchtigen und zu bestrafen. Und der Herr in der Neuoffenbarung und auch Swedenborg berichtet davon, aber in der Neuoffenbarung ist ja regelrecht bekümmert darüber, dass aus ihm solch ein furchtbarer Gott gemacht wurde. Nun, Johannes aber hat nicht diesen Gott daraus gemacht, sondern Johannes war im Geist und es handelt sich hier um Johannes, den Jünger des Herrn, den Apostel Johannes, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat. Dieses Geschehen war auf der Insel Patmos und die Insel ist ja etwas weg vom Festland, das heißt also außerhalb und erhebt sich aus dem Meer. Meer sind ja eigentlich immer unsere Kenntnisse. Und so schildert also die Insel schon ein Abgehobensein von dem normalen täglichen Denken. Und in diesem Abgehobensein, da befindet sich dieser Johannes. Johannes ist im Geist, das heißt, er ist in diesem Zustand, wie auch Swedenborg immer wieder war. Das heißt, er konnte in die geistige Welt schauen und er konnte sehen, aber im Gegensatz zu Swedenborg schrieb er das auf, was er sah. Während Swedenborg das zwar auch aufschrieb, aber dann immer seine Entschlüsselung gab, was es eigentlich geistig bedeutet. Er hat also immer die geistige Entsprechung hinzugefügt, was damals eben noch nicht möglich war. Da war der geistige Sinn noch verschlossen und damit also versiegelt. Das sind ja eigentlich diese Siegel. Dieser Johannes ist eigentlich, wenn wir es genau nehmen, ja, der erleuchtete Zustand oder sagen wir mal, er ist in dem erleuchteten Zustand des Herzens. Er war ja der Lieblingsjünger des Herrn und lag an der Brust Jesu, das sagen wir immer gerne dazu, um das Bild deutlich zu machen. Das heißt, er war dem Herzen Jesu zugeneigt und damit ein Liebesgeist. Und deshalb ist er in einem erleuchteten Zustand des Herzens. Und der Johannes entspricht als Evangelist dem Lebensguten aus dem Herrn. Er war ja ein Mensch der Erde und ein tätiger Mensch. Das heißt, es war also das Leben, wie wir es im Irdischen haben. Und da er aus dem Guten, aus der Liebe war, das Gute ist bei Swedenborg immer die Liebe, ein anderes Wort dafür. Und aus dem Herrn, weil er dem Herrn zugeneigt ist. Das heißt, wenn wir dem Apostel Johannes zuneigen und ihn verstehen wollen, dann müssen wir in dem Lebensguten sein aus dem Herrn. Lebensgutes heißt, das Gute, das wir tun und denken und wollen, nehmen wir aus dem Herrn heraus, aus der Liebe zu ihm. Das heißt, nicht aus uns. Denn dann wären wir im Falschen. Davon werden wir noch hören heute. Sondern aus ihm. Und daran können wir schon sehen, dass die Offenbarung, so wie sie hier herausgestellt ist, nur zu verstehen ist aus der Liebe zu ihm. Denn wir müssen in die gleiche Situation wie Johannes kommen, um überhaupt einen Einblick in seine Zustände zu bekommen und diese Zustände zu verstehen. Und da sehen wir schon, dass der äußere Schein eben trügt. Diese Bilder sind zwar so gegeben, weil sie dem Zustand der Menschen entsprechen. Aber er ist nicht so, der Herr. Und nun haben wir etwas ganz Interessantes, vielleicht die Frau Ebensberger ist uns vielleicht nicht mehr so bekannt, aber vor Jahren habe ich schon mal eine Bilderserie von ihr gezeigt. Eine Kunst, ja, Erzieherin in Meran, die hat einen ganzen Lorbeerzyklus mal illustriert und sie hat auch einen Zyklus über das Johannesevangelium gemalt. Daraus zeige ich jetzt ein paar Bilder, die Bilder, die jetzt vielleicht den heutigen Abend betreffen. Ich muss aber dazu sagen, dass sie zum Teil vielleicht ein paar andere Deutungen hat oder ein bisschen anders aufgebaut hat und auch aus anderen Quellen noch ein bisschen gerade beim Johannesevangelium geschöpft hat. die wir jetzt hier nicht weiter verfolgen wollen. Sie hat auch manche ein bisschen anders gesehen. Das wollen wir aber hier jetzt nicht weiter diskutieren. Aber das Bild als solches führt uns doch schon in diese Sphäre des Johannes. Und deshalb finde ich, sollte man es zeigen. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. So. Wir brauchen nicht, wenn da ein kleiner Schatten drauf ist, spielt es keine Rolle. Es soll ja nur sein, ich Johannes, ja, er sitzt hier auf der Insel und schaut nach innen und sieht diese Bilder. Und das ist ja vielleicht das, was wir jetzt hier näher betrachten wollen. Ich möchte dazu doch ein kleines Stückchen aus der Schrift lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und gedeutet seinem Knechte Johannes, der kundgetan hat das Wort und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen hat. Das bezieht sich also auch auf das Neue Testament, also auf sein Evangelium. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Johannes, den sieben Gemeinden in der Landschaft Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Throne, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Dem, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blute und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und im Ausharren bei Jesus, ich war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen, weil er dort sein Evangelium geschrieben hat. Und im Anschluss daran hat er dann auch auf dieser Insel diese Offenbarung empfangen. Er war dort bei Freunden, die ihn aufgenommen hatten, und er war dort von allen Trubel und Nachstellungen relativ geschützt. Der Geist kam über mich an des Herrn Tag, und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira, und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war eines Menschensohn gleich, und er war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich wie goldenes Erz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne scheint in ihrer Macht, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach.
Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Nun, wir haben jetzt hier schon im ersten Kapitel so ein paar Schlüsselwörter und ganz entscheidende Punkte, die gewisser Art wie eine Überschrift sind. Das ist ja auch der Prolog der ganzen Offenbarung. Und wir haben hier also einmal den Johannes, ja, und der sich umwendet. Das heißt also, der normale Blick, den wir haben, geht ja immer in die Welt. Und umwenden heißt im Geistigen, sich eben von der Welt abwenden und damit eigentlich in diesem Falle in sein Inneres schauen oder weiter ausgedrückt zu dem Himmlischen oder zum Herrn aufzuschauen. Also umwenden, genau wie einer, der sich umwendet, wird ein neues Leben beginnen. Diese Schau, die er dort hat, ist eine sehr interessante. Es wird nämlich zu Anfang das Bild Gottes geschildert, und zwar das Bild Gottes, wie es der Daniel beschreibt. Gott mit dem weißen Haar, das wie weiße Wolle ist und so weiter. Und er schaut jetzt hier diese sieben Leuchter, das sind also diese göttlichen Wahrheiten. Wir haben ja schon öfter diesen Leuchter betrachtet und haben ihm Eigenschaften zugeordnet, der Liebe, der Weisheit, ja, und des Willens. Und diese Eigenschaften, die sind also praktisch die, die in uns ruhen und Eigenschaften, die jeder Mensch hat, oder anders ausgedrückt, das Bild Gottes im Menschen. Und dieses Bild Gottes im Menschen ist es, was eigentlich kaputt gegangen ist, und was wiederhergestellt werden muss. Die Offenbarung will ja eigentlich gar nichts anderes aufzeigen als den Weg, wie der zerstörte Mensch, der abgekehrte Mensch, ist ja nicht der Johannes. Der Johannes hat sich ja umgewendet, aber wir sind es, die uns nicht umgewendet haben. Das heißt, der normale Mensch, und der nun angesprochen werden muss. Und deshalb schaut er um, schaut in den Geist und sieht, im Grunde genommen ist ja alles Mensch. Swedenborg sagt, die ganze geistige Welt stellt sich dar wie ein Mensch. Die ganze natürliche Welt auch. Und wenn er jetzt schaut, sieht er einen Menschen, aber als entsprechendes Bild wie sieben Schalen oder Leuchter. Das sind ja hohe Gefäße gewesen, die angefüllt wurden mit Öl, weil die hatten ja keine Kerzen. Und da war dann doch drin und die wurden ja angezündet in dem alten Tempel. Also, die sieben Leuchter sind also diese göttlichen Wahrheiten, die im Menschen sind, ohne dass sie jetzt näher benannt werden. Und einer unter den Leuchtern, ja, der glich dem Menschensohn und war angetan mit einem langen Gewand, begürtet um die Brust mit einem güldenen Gürtel, sein Haupt und Haar war weiß wie Schnee, die Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie glühendes Erz, seine Stimme wie großes Wasserrauschen und hatte sieben Sterne in seiner Hand und aus seinem Munde war es wie ein scharfes Schwert, das hervorging und sein Angesicht leuchtete wie eine helle Sonne. Diese Beschreibung ist ja die des Herrn Jesus Christus. Der Menschensohn ist ja Jesus. Und interessant ist, dass dieser Menschensohn genau so beschrieben wird, wie Gott Vater beschrieben wurde in der Offenbarung. Also war ja auch eine Offenbarung des Daniel. Und da spricht nämlich der Herr, außer ihm ist keiner. Er ist der Einzige. Und nun sieht man dieses Bild des Menschensohnes kombiniert, gewisser Art, das müssen wir geistig jetzt verstehen natürlich, mit dem Bild des, ich sage jetzt mal, des alten Gottes. Oder anders ausgedrückt, der Herr kam zur Welt, nahm Menschliches an und war wie getrennt von seiner eigenen Gottheit und war für die Menschen ein Mensch. Und dieses Menschliche, was mit allen Falschheiten, muss man mal sagen, darf man jetzt nicht falsch verstehen, ja, dass er angenommen hat, also mit allem irdischen Schmutz, so müsste man sagen, der uns anhaftet, musste er sein Menschliches ebenfalls durchleben und vergeistigen. Und diese Anfechtungen, die er hatte, haben wir alles schon hier an anderer Stelle besprochen. Das musste nun vergeistigt, vergöttlicht werden. Und am Kreuz endlich war das, es ist vollbracht. Das heißt, er hat sein Menschliches völlig, wie Swedenborg sagt, verherrlicht. Wir würden sagen, heute vergeistigt und dem Göttlichen dargebracht. Das Göttliche war er zwar auch, aber es war wie getrennt. Und nach seinem Tode hat sich diese beiden Eigenschaften wieder völlig verschmolzen. Das heißt, das Menschliche Gottes ist zu seinem Vater, der Liebe eigentlich, zurückgekehrt und ist zu einer Einheit geworden. Seit dieser Zeit ist Gott ein Gott, der menschliche Gestalt hat. Und wer Jesus Christus sieht, sieht den Herrn, den ewigen Gott. Und der ewige Gott ist Jesus Christus. Und es ist interessant, dass Swedenborg berichtet, dass das in dem sogenannten jüngsten Gericht, das in der geistigen Welt stattfand, zu seiner Lebzeit, dass er schauen durfte, gar nicht so, wie wir uns ein jüngstes Gericht vorgestellt haben, wurden die Apostel erneut ausgesandt, in die geistige Welt zu verkünden, dass der Herr Jesus Christus der alleinige Gott ist. Also genau das, was Swedenborg ja immer gepredigt hat, muss man sagen, und gegen das ja heute noch immer angekämpft wird in den Kirchen, die ja eine Drei-Personen-Gott-Lehre daraus gemacht haben und in ihrem Gemüt wirklich drei Götter sehen, beziehungsweise gar keinen, weil sie das verwerfen. Und dieses Bild, dass Jesus Christus und Gott eine einzige Person sind, eine Einheit sind und nicht Dreiheiten und so weiter, das lehrt ja schon die Offenbarung. Komischerweise hat man es nie von daher abgenommen und übernommen. Und das lange Gewand, das er hat, Gewand ist immer die Lehre, das heißt, diese Lehre geht bis in das Äußerste hinein, lang heißt ja, also würden wir heute verstehen, bis zum Fußboden, und damit also von seinem göttlichen Zentrum aus, das würde man das Herz bezeichnen, bis zu dem Erdboden oder bis zum Alleräußersten oder bis ins Irdische hinein. Das heißt, diese Lehre, die er hat, und auch eine einheitliche, das war ja das Gewand letztlich, das nicht zerrissen wurde und zerstückelt wurde im Irdischen, um das ja gewürfelt wurde. Nun, davon wollen wir jetzt nicht näher sprechen. Dann, seine Brust war begürtet, die Brust ist immer die Liebesregion, ja, mit einem güldenen Gürtel. Gülden ist ja golden, Gold ist wiederum die Liebe, und der Gürtel hält ja zusammen. Das ist auch so etwas ähnliches wie seine Lehre. Das heißt, die Liebe, die er hat, ist nicht eine Liebe, die zerfließt und nun irgendwo, was man so unter Liebe versteht, sondern eine ganz gezielte und gestraffte und nämlich auf die Wiedergeburt des Menschen bezogene Liebe, die also auch das Gesetz zu Hilfe nimmt, um diese Liebesidee, den Menschen zu schaffen, den Engelshimmel aus dem Menschen durchzusetzen. Weshalb also gegürtet ist, also nicht flatterhaft oder so, wie man es jetzt vielleicht anders ausdrücken könnte. Haupt und Haar weiß wie Schnee. Das Haupt ist ja die Weisheitsregion gegenüber der Brust der Liebesregion. Und das Haar ist die Weisheit bis ins Äußerste. Das heißt, noch weiter weg muss ich das bildlich vorstellen in den Entsprechungen, dass es also, je weiter es vom Zentrum weggeht, desto mehr ist es ins Irdische gehend. Das heißt also, dieses Weiß wie Schnee, das ist ja das, die Weisheit selbst, ja, oder die göttliche Weisheit, die nun bis in die irdische Sphäre hineingeht, nämlich auch bis ins Wort hinein, bis in die Heilige Schrift und bis auch diese Offenbarung, die wir haben. Ja, und damit also hier so angedeutet. Und die Augen wie eine Feuerflamme, die Augen ist ja der Spiegel der Seele, sagen wir immer, und das Geistige oder das Innere. Und wenn man das Innere guckt, dann sieht man die Feuerflamme. Da es aber vom Herrn hier die Rede ist, ist natürlich die innere glühende Liebe, die da zum Ausdruck kommt, und nicht die Hölle. Es könnte ja auch sein, dass diese Feuerflamme eine höllische Feuerflamme ist, aber das Vorzeichen ist ja hier der Herr selber. Und die Füße wie glühendes Erz. Die Füße ist wieder das, was bis ins Irdische, bis ins Natürliche hineingeht, das den Boden berührt und das Glühende ist hier aber auch aus der Liebe heraus. Das heißt, sein Leben, das er geführt hat im Irdischen, war rein aus der Liebe bestimmt. Deswegen er immer gesagt hat, der Vater ist die Liebe und der Vater hat ihn geschickt. Also alles, was er tut, war aus seiner Liebe heraus. Und seine Stimme, wie großes Wasserrauschen, die Stimme ist ja sein Wort, das er letztlich ausspricht. Und Wasser sind ja die Kenntnisse, ja, und hier die weisheitsvollen Kenntnisse, natürlich die göttlichen Kenntnisse, die aus ihm heraustreten, wenn man ihn erkennt, und die einen natürlich beleben, denn das Wasser belebt. Und 7 Sterne in seiner rechten Hand, die Sterne sind ja die Wahrheiten, und hier ist ja schon mal die 7 Sterne genannt, dass es die Engel der Gemeinden sind. Nun, von den Gemeinden werden wir gleich hören im Anschluss, weil das ja unser Kapitel heute ist, das wir noch besprechen wollen. Die Engel sind ja eigentlich die Kräfte Gottes. Und nun ist ja ganz interessant, sage dem Engel der Gemeinden, heißt es dann im nächsten Kapitel. Zu Laodicea beispielsweise, oder Philadelphia und so fort. Diese Engel der Gemeinden sind die geistigen, sagen wir mal, Führer solch einer Gemeinde. Jeder Mensch ist mit dem Himmel verbunden oder sagen wir mal mit der jenseitigen Welt. Und im Geistigen natürlich, im Himmlischen auch mit dem Engeln und im bösen Sinne natürlich mit dem Teuflischen. Und wenn der Herr einen Menschen ändern will oder auf ihn einwirken will, dann spricht er die Engel an. Die dürfen wir uns jetzt nicht als Personen jetzt mal so vorstellen, sondern die Kräfte, die die Engel darstellen. Das heißt, er kann ja nur geistige Kräfte anrühren und so werden im Menschen geistige Kräfte angerührt und die drücken durch oder sollen weiter drücken auf den irdischen Menschen und ihn veranlassen, nicht zwingen, aber veranlassen, doch sein Leben zu ändern. Und wenn also eine Umänderung stattfinden soll, dann wird die geistige Grundlage des Menschen angesprochen. Und nur wenn man geistig ist und hört, innerlich ist und auf die Geistesstimme hört, dann vernimmt man das und ist man sehr materiell, dann vernimmt man es natürlich nicht, dann geht es an einem vorüber, aber doch drückt so etwas rein und es kommt da ein gewisses Unbehagen. Also diese 7 Sterne in deiner rechten Hand, die rechte Hand ist die Macht, also die Macht Gottes wirkt auf das Geistige ein, so könnte man diese Stelle sagen. Und aus seinem Munde ein scharfes Schwert, das erinnert kolossal an dieses Bild hier, dass Swedenborg ja diesen Engel sah mit dem Schwert. Das Schwert ist ja die Macht, ist ja aus der Hand heraus, der Stock, hier ist sogar scharf, das heißt zum Trennen, ja, und zum Scheiden des Wahren und des Falschen. Und hier ist also sein Wort, das er spricht, was also aus dem Munde geht, das Wasserrauschen, hat die Kraft, das Falsche vom Guten zu trennen. Oder anders ausgedrückt, wenn wir sein Wort lesen und das annehmen, also das heißt in uns aufnehmen, dann wird das Gute animiert und das Falsche losgestellt, erkannt und bekämpft. Und das drückt das Schwert aus. Und sein Angesicht leuchtete wie eine helle Sonne. Und die helle Sonne ist ja wieder das Sinnbild der Liebe. Und das Angesicht ist wieder der Spiegel der Seele, die Augen, auch das Angesicht. Das heißt also, sein Inneres ist die reine Liebe dieser Gestalt. Das ist also sozusagen, gehört alles in den Prolog hinein, die Ausgangssituation, die es ist. Oder wenn wir es jetzt noch mit einem ganz kurzen Wort zusammenfassen, Johannes ist im Geist, hat sich von der Welt abgewandt, oder wir, die wir Johannes nachfolgen oder diesen Geist des Johannes in uns aktivieren und uns von der Welt abwenden und schauen auf das Geistige, sehen die göttlichen Wahrheiten und sehen, dass die göttlichen Wahrheiten gipfeln in dem Herrn selbst, der eine wahre Gott ist. Und dieser eine wahre Gott nun verkündet das Folgende, was nun hier in den anderen Kapiteln steht, die ganze Offenbarung letztlich.